Trump als Linebacker der Pittsburgh Steelers oder Elon Musk als römischer Gladiator. Wer heute noch auf X unterwegs ist, dem oder der werden solche Bilder immer wieder begegnen, denn im Trump-Lager, da liebt man Bild-KIs und diese satten, hyperrealistischen Heldenbilder, die sie entwirft. Und nicht nur bei den Rechtslibertären in den USA, auch die extreme Rechte in Deutschland hat einen, ja, Narren gefressen an KI-Bildern. Und das ist auch kein Wunder, sagt Roland Meyer, denn seiner Meinung nach gibt es eine, Zitat, ideologische und ästhetische Affinität zwischen der politischen Rechten und generativer KI. Die dränge sich für den Entwurf rechter Weltbilder geradezu auf. Woran er das festmacht und woran das liegen mag, das frage ich ihn jetzt selbst. Mir verbunden ist Roland Meyer, Kulturwissenschaftler und Professor für digitale Kulturen und Künste in Zürich. Schön, dass das klappt, Herr Meyer.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auch.
Lassen Sie uns vielleicht zunächst mal versuchen, dieses Phänomen selbst nochmal zu fassen zu kriegen. Also ich habe schon diese Helden-Memes erwähnt, die Trump und Musk über X in die Welt blasen. Mir wäre jetzt aber nicht bekannt, dass es ähnliche Bilder auch von Alice Weidel oder von Chrupalla gibt. Wie arbeitet denn die AfD oder vielleicht generell die Rechte in Deutschland mit KI?
Da gibt es durchaus unterschiedliche Formate. Tatsächlich gibt es auch eine KI-generierte Star Wars, soll man sagen, Parodie mit Weidel als Anführerin der Rebellion gegen das herrschende sogenannte System. Also solche Heldenfantasien spielen da auch eine Rolle, aber ich glaube, die häufigere Variante sind eher auch KI-generierte Videos zum Beispiel, wie sie die AfD Brandenburg in Umlauf gebracht hat, wo ländliche, rein weiße Dorfidyllen gegenübergestellt werden, migrantisch geprägten, es düster markierten Großstadtszenen, um damit eben gegen Migrantinnen zu hetzen und eine heile, bedrohte Welt vorzuführen. Und das ist zum Beispiel etwas, was man beobachten kann. Überhaupt nutzt die AfD massenhaft KI-generierte Sharepics auf ihren Facebook und anderen Social-Media-Kanälen, um Slogans zu visualisieren, um Stimmungen zu verbreiten, um ihre Sicht auf die Lage sozusagen in sehr einschlägigen und unmittelbar lesbaren Bildern zu visualisieren.
Was wären das für Slogans oder was gibt es da für Verbindungen von Text und Bild?
Also ein, finde ich, sehr interessantes Beispiel, weil das tatsächlich auch von einem der Akteure der AfD so kommentiert wurde, ist ein Bild eines Weihnachtsmarktes, der voller Stacheldraht ist, also militärisch hochgerüstet. Das sollte sozusagen die angstvolle, bedrohliche Atmosphäre auf Weihnachtsmärkten visualisieren. Das war ein KI-generiertes Bild und der Social-Media-Beauftragte der AfD Baden-Württemberg, die das immer Sharepic in der Adventszeit verbreitet hat, hat gesagt, sie haben eben gar keine echten Bilder gefunden von Weihnachtsmärkten, weil die Leute viel zu fröhliche, nette, freundliche Bilder von Weihnachtsmärkten überall teilen. Sie wollten aber die Realität darstellen, dafür brauchen sie KI. Und die Realität ist natürlich eine gefühlte Realität, eine Realität, die es so gar nicht gibt, aber die eben eine Stimmung visualisiert, an die man anknüpfen will, die man verstärken will, die man verbreiten will.
Ja, genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wieso überhaupt diese vielen Bilder? Also wieso spielt die Verbildlichung ja eigener Fantasien, eigener Angstszenarien oder auch Utopien, wieso spielt die für die Rechte im Digitalen überhaupt so eine große Rolle?
Also ich denke, man kann das auf den Begriff der Affektbewirtschaftung bringen. Es ist eine Politik, die mit Gefühlen spielt und die Gefühle auslösen will, die an vielleicht nur latente, vage vorhandene Gefühle anknüpft, die bestätigt, verdichtet und damit sozusagen die, wie das so heißt, Stimmung im Land prägen will.
Jetzt die Frage, was haben die denn gemeinsam? Also auf der einen Seite diese Trump-Memes und auf der anderen Seite diese Weihnachtsmarkt-Angstbilder oder diese Heimat-Idyllen, wie wir sie von den deutschen Rechten kennen. Und ich meine, also was haben die gemeinsam vom Look? Was haben die ästhetisch gemeinsam?
Also zunächst mal ist, glaube ich, sehr auffällig, dass es Bilder extremer Vereindeutigung sind, dass es immer um eine sehr, sehr klare Lesbarkeit gibt. Da gibt es sozusagen keine Ambivalenzen oder Doppeldeutigkeiten in diesen Bildern. Es gibt eine sehr simple dualistische Weltsicht, es gibt strahlende Helden und nostalgische Idyllen auf der einen Seite und eben apokalyptische Bilder des Niedergangs und der Zerstörung auf der anderen Seite. Das war zum Beispiel auch in dem von Trump geteilten Trump-Gaza-Video, was vielleicht manche gesehen haben, der Fall. Da wurde eben auch sozusagen diese zynische Vision eines von Trump-Hotels und Casinos geprägten Gaza-Streifens gegenübergestellt der vorherigen Zerstörung. Auf der sozusagen Ebene des Looks oder der ästhetischen Oberfläche haben wir es immer mit so einer Art Pseudorealismus dabei zu tun, der sehr stark an Stockfotografien angelegt ist, an Influencer-Videos, aber nie ganz fotografisch ist, sondern der kombiniert so malerische und fotografische Effekte und überlagert die gewissermaßen. Also man hat so ein unwirkliches Glänzen, so ein ganz seltsames strahlendes Licht, was aus diesen Bildern hervortritt. Es strahlt alles zu sehr, die Oberflächen sind auch viel zu glatt, die Kontraste sind häufig zu intensiv und gleichzeitig stellt sich nicht selten so eine Art nostalgische Zeitlosigkeit ein. Man kann das auch ganz schwer datieren manchmal, welche Bildwelten da eigentlich aufgerufen werden.
Weil Sie von dieser nostalgischen Zeitlosigkeit sprechen, Sie sagen ja, die KI selber sei, jetzt zitiere ich Sie, strukturell nostalgisch. Wieso ist sie das oder was bedeutet das genau?
Ja, also man muss sich ja vergegenwärtigen, wie diese Software trainiert wird. Generative KI wird mit Bildern und Daten aus der Vergangenheit trainiert, logischerweise. Und es gibt gar keine anderen. Ne? Also auch wenn sie sozusagen ein Zukunftsbild entwirft, ist sie auf die Bilder der Vergangenheit angewiesen. Und sie wird darauf trainiert, das zu variieren, was es schon gibt. Sie ist dann eben auch besonders gut darin, Bilder zu produzieren, die es hätte geben können. Quasi Bilder im Konjunktiv, Bilder, die dem ähneln, was wir schon kennen, in neuen Kombinationen und Varianten. Und das ist einerseits strukturell nostalgisch und das ist natürlich auch anknüpfungsfähig für eine Rechte und insbesondere eine radikale Rechte, die eben auch immer eine Vergangenheit wieder aufleben lassen will, die es nie gab. Also Make America oder irgendwas anderes, Great Again.
Das ist aber nicht das Einzige, denn für die KI ist ja nicht jedes Bild gleich, oder? Was sich in diesem Art Bildarchiv findet, auf das sie zugreift oder von dem sie lernt. Sie sagen ja auch, es gibt so kuratierte Datenbanken, in Anführungszeichen schöner Bilder, die der KI als Orientierungshilfe dienen oder die so eine Art Geschmacksnachhilfe darstellen. Von wem bekommt sie die denn?
Ja, das ist hochinteressant. Also zum einen werden wirklich ja milliardenfach Bilder aus dem Internet abgesaugt oder viele sagen auch gestohlen, um überhaupt diese generative KI zu trainieren. Aber um sozusagen den spezifischen Look zu optimieren, um bestimmte Ästhetiken zu bedienen, um die Bilder in gewisser Hinsicht attraktiv zu machen, gibt es eben diese Teildatensätze, die algorithmisch kuratiert werden und zwar auf der Basis von Wertungen, Geschmacksurteilen, Rankings, Ratings, die wiederum auch aus dem Netz abgezogen werden. Also von Plattformen, wo Menschen miteinander zum Beispiel Fotos teilen und die gegenseitig bewerten, werden bereits bewertete Bilder abgesaugt. Darauf wird eine KI trainiert, die quasi vorhersagen kann, welche Bilder Menschen besonders attraktiv finden und die sortiert sozusagen vor. Aber die ist mit dem Geschmack einer ganz, ganz bestimmten und sehr, sehr kleinen Gruppe von Menschen trainiert worden, nämlich Leute, die auf diesen Sharing-Plattformen Bilder miteinander tauschen. Und das sind ganz überwiegend weiße, männliche Nordamerikanerinnen, die sehr, sehr viel online sind. Also eben nicht Amerikanerinnen, sondern Amerikaner. Es sind tatsächlich vor allem Männer und es sind vor allen Dingen Weiße und es ist ein Mittelschichtsphänomen. Das heißt, es ist eine ganz eng gefasste demografische Gruppe und deren ideologische Erwartungen, deren ästhetische Vorlieben werden sozusagen quasi der KI eintrainiert.
Also spuckt die KI die Bildklischees und Stereotype aus, mit denen sich eine weiße amerikanische Mittelschicht trägt. Kann man das so sagen?
Absolut. Und das wird auch, denke ich, von so Firmen wie Midjourney, die ja einen dieser besonders beliebten Bildgeneratoren vertreiben, bewusst bedient, weil eben auch deren Kundschaften, die Leute, die ein Abo davon abschließen, genau da reinfallen. Und die wollen dann, wenn sie zum Beispiel das Bild einer Familie generieren, vielleicht nicht unbedingt das Bild einer asiatisch ausschauenden Familie, sondern erwarten sozusagen genauso eine weiße amerikanische Vorstadt-Idylle, die sie dann auch bekommen. Und bei Midjourney sehr häufig dann sozusagen auch im Stil der 1950er Jahre.
Jetzt ist es ja technisch möglich, diesen Bias gegenzusteuern. Und Google hat das ja auch versucht bei Gemini, also der Google-Bild-KI, indem sie sogenannte Shadow-Promptings verwendet hat, die dann die Bilder nachjustieren, zum Beispiel in Richtung Diversität. Das hat aber nicht gut funktioniert, oder?
Das hat nicht besonders gut funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Also nächstes Mal ist das natürlich einfach ein Umweg. Also man korrigiert nicht das zugrunde liegende Modell. Man macht an der KI sozusagen eigentlich gar nichts, sondern man korrigiert quasi nur die Eingabe. Also man korrigiert, was die UserInnen sozusagen hätten schreiben sollen, um diversere Bilder zu bekommen. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man das Bild eines Professors, im Englischen ja genderneutral, verlangt von der Software, dazu addieren im Hintergrund, ohne dass das auffällt beim Eingeben, Female oder Black oder Asian. Und dann bekommt man eine höhere Diversität. Und die ist ja durchaus plausibel und wünschenswert, weil sonst würde man tatsächlich immer nur Bilder von mittelalten Männern mit Brille und Bart bekommen. Mhm. Das heißt, das ist sozusagen für viele Prompts erstmal ein Kurzschluss, aber zumindest eine Verbesserung. Der Punkt ist, das funktioniert natürlich nicht bei allen Prompts. Also, wenn man zum Beispiel nach Wikingern sucht oder die gerne visualisiert hätte oder Bilder vom Papst und dann kommt da sozusagen Female, Black, Asian dazu, dann entstehen relativ unerwartete und irritierende Bilder von schwarzen Wikingern oder in dem Fall indischen Päpstinnen. Und das haben vor allem, muss man sagen, rechte Accounts massiv ausgenutzt, um dann einen gewaltigen Backlash zu erzeugen. Mhm. Man könnte ja auch sagen, das ist erstmal einfach nur überraschend oder skurril, wenn man das Bild einer indischen Päpstin hat, denn niemand hat ja den Anspruch eigentlich an diese bildgenerierende KI, dass die jetzt historische Dokumente einem zeigt. Es ist ja alles Fantasie, was sie produziert. Mhm. Aber aus rechter Sicht sozusagen waren diese schwarzen Wikinger ein Zeichen von Zensur, von sogenannter Woker-Indoktrinierung, und Google hat sehr, sehr schnell auf diese, muss man sagen, Kampagne reagiert und Gemini zurückgezogen. Und daran sieht man natürlich auch, wessen Ängste und Sorgen besonders ernst genommen werden und wessen Ängste und Sorgen und auch wirklich Diskriminierung überhaupt nicht ernst genommen wurden. Denn die rassistische Diskriminierung in die andere Richtung ist ja nach wie vor ein Faktum.
Das ist ja auch deshalb ganz interessant, weil sich daran doch zeigt, dass die Rechte die Bild-KI auch als so eine Art, ja, Wahrheitsinstanz für sich reklamiert. So nach dem Motto, naja, wenn ich eingebe, zeigt mir eine heile Familie und dann spuckt die KI mir eine vierköpfige, blonde, weiße Familie von einer Bergkulisse aus oder so, dann ist es eben das, was eine Familie sein sollte.
Ja, ich denke, das kann man tatsächlich so beobachten. Und ich finde es insbesondere sehr auffällig bei Geschlechterstereotypen. Also bildgenerative KI hat die Tendenz, hypermaskuline Männer und extrem feminine Frauen hervorzubringen und alles außerhalb und dazwischen tatsächlich auszuschalten, unsichtbar zu machen. Also sozusagen ist verstärkt kulturelle Muster, die es in den Daten gefunden hat, in den Daten, die ohnehin schon massiv sexistisch und auch rassistisch geprägt sind, und macht sie sozusagen noch deutlicher, noch lesbarer. Das ist etwas, was man eben als sogenannten Bias vor allem kritisiert hat, was aber aus rechter Seite eher die Bestätigung einer Weltsicht ist, die überhaupt schon in diesen Stereotypen denkt und nicht nur in denen denkt, sondern der jetzt auch zunehmend versucht, diese durchzusetzen und bestimmte sehr alte, aber immer noch virulente Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit zum Beispiel zu zementieren. Mhm. Und dafür ist generative KI das perfekte ideologische und propagandistische Werkzeug.
Mhm. Was wäre dann denn jetzt die Konsequenz aus dieser Einsicht? Also keine Bild-KI mehr verwenden, das mag es ja auch nicht sein, oder? Dadurch überlässt man ja dieses Instrument auch einfach den Rechten.
Das ist ja ein sehr interessanter Einwand, der jetzt auch jüngst von Anne-Kathrin Koht in einem, finde ich, sehr lesenswerten Essay in der Taz geäußert wurde. Die Frage, überlässt man sozusagen diese Tools der Gegenseite? Ich finde es tatsächlich eine ungelöste Frage. Also ich glaube, es hat sich bis zu einem gewissen Grad so zugespitzt, dass die Popularität, die diese Tools auf der Rechten haben, nicht mehr rückgängig zu machen ist und sie genau aus dem Grund, dass viele Leute auch genervt sind von dieser spezifischen Ästhetik und dass sie ablehnen und auch aus ganz bestimmten Gründen ablehnen, weil zum Beispiel die Arbeit von KünstlerInnen und Kreativen ausgenutzt wird, dass diese Tatsache, dass viele Leute diese Bilder gar nicht mehr sehen wollen, den Rechten sozusagen in die Hände spielt und sie umso lieber sozusagen das nutzen, um damit zu provozieren und auch uns alle anderen gewissermaßen zu attackieren. Mhm. Da aus dieser schon entstehenden Polarisierung kommt man nicht so einfach raus. Und zudem ist es, denke ich, so, dass auch alternative Strategien, also zum Beispiel der parodistischen Übertreibung von Klischees, auch das könnte man beobachten, ganz schwierig sind und auch wirklich eine Gratwanderung, weil wenn man doch mal das From Gaza-Video sich vor Augen führt, das war angeblich satirisch gemeint. Das ist ja so übertrieben, dass man es eigentlich nicht ernst nehmen konnte. Trotzdem hat es Trump sozusagen für sich propagandistisch adaptiert. Das heißt, die Parodierbarkeit ist auch keine Strategie, von der man glauben kann, dass sie auf Dauer trägt. Ich denke, es ist möglich, auch mittels dem, was wir generative KI nennen oder im weitesten Sinne Machine Learning und Pattern Recognition, auch andere Ästhetiken hervorzubringen. Da gibt es auch künstlerische Beispiele für. Die funktionieren aber nicht darin, dass jemand einfach mal Midjourney genommen hat und da schnell einen Prompt eingegeben hat. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen diesen kommerziell verfügbaren Tools, die tatsächlich sehr, sehr starke ideologische und politische Tendenzen haben, denen man schwer entkommt, und anderen kritisch reflektierten Formen des Umgangs mit neueren Technologien und vielleicht auch ganz anderen Modellen, die künftig möglich sind. Aber was wir im Augenblick sehen, glaube ich, ist es schwer, da einen emanzipativen Gebrauch von dieser Art von Tools sich vorzustellen.
Sagt Roland Mayer, Bildwissenschaftler an der Uni in Zürich und an der Züricher Hochschule der Künste. Herr Mayer, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Und ich empfehle nochmal ganz ausdrücklich Ihren Essay, also den Essay, den Roland Mayer zum Thema geschrieben hat, finden Sie auf der Website von Geschichte der Gegenwart, einfach zusammengeschrieben, geschichtedergegenwart.ch.